von der Trostkraft der Arbeit. Arm ist, wirklich bettelarm. Und wenn er über alle Schätze der Erde verfügen würde, wer die unerschöpfliche Verstärkungsmöglichkeit aller seiner Kräfte nicht kennt, die in der Fähigkeit zur Arbeit ihm gegeben ist. Nun gibt es gar vielerlei Arbeit auf dieser Erde zu leisten, und viele werden meinen, dass ihre Arbeit auch einer erhabenen Sache gelten müsse, solle sie ihre höchsten Kräfte also fördern. Wer so denken mag, der kennt den Segen der Arbeit noch nicht und würde sehr irrig deuten, was ich ihm zu sagen habe. Ich rede nicht davon, dass diese oder jene Arbeit dir besondere Freude bringen kann, auch wenn ich dir gewiss alle Freude an deiner Arbeit wünsche. Ich rede auch nicht davon, dass Arbeit an einer Sache, die du als erhaben empfindest, dein Fühlen erheben kann. Zudem ist hier ein Irrtum gleich im Anfang zu berichtigen. Du siehst einen Menschen einem erhabenen Werke sich widmen, während du selbst vielleicht im Taglohn dich mühst, eine Pflicht des Alltags zu tun, sei es durch deiner Hände oder deines Kopfes Arbeit. Vielleicht empfindest du leise etwas wie Neid dabei, da dir dein äußeres Schicksal oder deine Begabung und Schulung Gleiches von dir als erhaben empfundenes Tun versagt. Doch du hast keinen Grund, den anderen zu beneiden. Du selbst, was immer auch dein Tagewerk bilden mag, bist an seinem Tun beteiligt. Der Lastträger, der im Hafen die Schiffe entladet, hat nicht minder Anteil an allem Großen und Bedeutenden, das sein Volk durch einen seiner Söhne hervorbringt, wie der Arbeiter an der Maschine, die jene Lasten aus fernen Ländern zu brauchbarer Nahrung und Kleidung verwandelt. Der Bauer hinter dem Pfluge, wie der Schreiber am Pult, sie alle sind vereint am Werke mit dem anderen, in dessen Hirn schon die Entdeckung vorbereitet ruht, die Krankheit Heilung bringen soll, oder der über einem Werke brütet, das seines Forschens Resultate zum Besten aller, der Mit- und Nachwelt darzubieten haben wird. Der andere aber wäre ein arger Tor, wollte er sich allein hinter seinem Werke wähnen. Gewiss ist er als Dichter, Künstler, als ein Beherrscher seiner Wissenschaft, der Schöpfer seines Werkes. Allein sein Schaffen wird ermöglicht erst durch jene vielverzweigte Arbeit aller, die nötig ist, damit die Vorbedingungen des Lebens sich ergeben, die der Schaffende nicht missen kann. Ich hörte einst von einer kleinen Gemeinschaft, die das Heil zu finden glaubte, wenn sie von allem sich entblößte, was nicht durch ihrer eigenen Hände Arbeit gefertigt war. So strebten die edlen Schwärmer zurück zur Natur und ließen in der Einsamkeit sich nieder. Nur eines wollten sie nicht missen, Bücher, und noch eines, einen herrlichen Flügel, auf dem ein Hochbegabter aus ihnen die Werke der Tonkunst zu Gehör bringen konnte. Auf solche Weise führten sie ihr eigenes Evangelium ad absurdum und merkten es seltsamerweise nicht. Man überlege wenige Minuten, welche vielfache Arbeit vieler dazu gehört, das Material allein zu schaffen, aus dem ein Buch besteht. Und denke daran, wie viele Hände und Maschinen nötig sind, um einen klangreichen Flügel herzustellen. Ich erwähne hier abschweifend diese Erfahrung, weil sie zum Greifen deutlich zeigt, wie alles, was eine Kultur an hohen geistigen Werten hervorbringen und vermitteln kann, stets bedingt ist durch unzählige Hände und Köpfe Alltagsarbeit. Es mag das Tun eines Menschen ihm selbst auch noch so alltäglich erscheinen, so kann er dennoch sicher sein, dass es auf irgendeinem Umweg in den höchsten Werken der mit ihm Lebenden zutage tritt, und wiederum sind die Werke der schöpferischen Geister, mögen sie auch aller Alltagssorge weit entrückt erscheinen, die einzige Gewähr dafür, dass ein Kulturkreis sich erhält und allen, auch den Kleinsten, gut gelohnte Arbeit bieten kann. Nachdem so ein folgenschwerer Irrtum Berichtigung fand, sei hier nun die Rede von der bedeutsamen Kraft der Seele, die durch jede Art von Arbeit, jedoch allein nur, wenn sie in der intensivsten Art betrieben wird, gewonnen werden kann und die in allem Leid auch die Kraft des echten inneren Trostes fördert. Du weißt es sicher aus Erfahrung, dass schon die bittere Notwendigkeit, dich mit den Dingen beschäftigen zu müssen, die dein Leid im Gefolge haben kann, dich ablenkt von quälender Selbstzerfleischung, dich zu dir selber bringt und so dich befähigt, das, was dich betroffen hat, in ruhigerer Weise zu betrachten. Soll aber der starke Trost in dir selbst dir werden, dann ist es vor allem nötig, dass deine Gedanken nicht dauernd sich in deinen Schmerz verkrampfen. Du wirst dies am sichersten und leichtesten verhüten, wenn du in deine Arbeit dich so vertiefst, dass während deiner Arbeitszeit nichts anderes als deine Arbeit dir zu Bewusstsein kommen kann. Die Zeit deiner Arbeit, wenn du recht zu arbeiten weißt, ist stets im Leid eine Zeit der Erholung von quälenden Gedanken. Wer freilich mit dem Kopfe oder den Händen zu arbeiten glaubt, während er fast gewohnheitsmäßig über andere Dinge sinnt, für den sind meine Worte nicht geschrieben, und ich bezweifle sehr, dass ein solcher des Trostes bedarf, es sei denn, er suche Tröstung nach seiner Weise im Vergessen des Leids. Ich rede hier zu Menschen, die das Leid in seiner Tiefe kosten und bereit sind, es überwinden zu wollen. Nichts schafft dir eher den inneren Trost, der sich als Kraft dir offenbart und lehrt dich mit seiner Hilfe auch das herbste Leid bezwingen als Arbeit, die du so verrichtest, wie jede Arbeit getan werden will, soll sie dein Seelisches fördern. Nichts führt dich eher zum Neubeginn. Da ich in dir einen Menschen sehe, der zum Geiste strebt, so ist es mir selbstverständlich, dass es für dich keine noch so mechanische Arbeit geben kann, die dir gestattet, den alten guten Weiblein gleich, wenn sie Strümpfe stricken, was für sie mehr ein nützliches Spiel mit den Händen ist, und dann und wann nur Aufmerksamkeit verlangt, zugleich an andere Dinge zu denken, die außerhalb deiner Arbeit liegen. Ja, ich muss von dir, der den Weg zum Geiste betreten will, erwarten, dass du selbst keine Pause in deiner Arbeit kennst, es sei denn, dass dich wirkliche Ermüdung dazu zwingt. Nur solche Arbeit schafft die seelische Förderung, die du auf deinem Wege brauchst. Sie wird dich nebenbei zum tüchtigsten unter deinen Arbeitsgefährten machen, und solche Arbeit wird dir auch im Leide in dir selbst die Kraft des Trostes erschließen. Wer solche Art der Arbeit kennt, der allein hat auch ein Recht, nach getaner Arbeit zu ruhen, aber auch seine Ruhe wird ihm fruchtbar werden, weil ihm alsdann die Frucht der Arbeit anderer Geister durch mentale Influenzen dargeboten wird nach seiner Fassungskraft. Und ebenso wird dir, wenn du im Leide stehst und die Kraft des Trostes durch deine Arbeit zu erreichen suchst, nachher in deiner Ruhe großer Trost im eigenen Innern werden, der von geistiger Seite stammt und den du in solchem durch die Arbeit wiederhergestelltem Gleichgewicht allein zu empfangen fähig bist. Ich selbst weiß von Kindertagen an, von Leid und von Arbeit genugsam zu sagen und rede zu dir als einer, der beides ausgiebig kennt. Du könntest mir vertrauen, auch wenn ich sonst kein Recht zur Lehre hätte. Ich wurde als Kind schon mit manchem Leid bekannt und wurde späterhin alle Wege geführt, die ich kennenlernen musste, um heute helfen zu können, wo durch Lehre zu helfen ist. Es ist eine große Müdigkeit in der Welt in diesen Tagen nachschwingender Schrecken, und man versteht noch nicht, dass auch diese Müdigkeit nur durch Arbeit um der Arbeit willen zu überwinden ist. Auch da ist starker Trost im eigenen Innern nur zu erlangen durch der intensivsten Arbeit wundersame regenerierende Kraft. Ich fordere wahrlich keinen Glauben an diese Worte. Wer da im Leide ist oder müde wurde seiner Last und Sorge, der stelle die Probe an. Er wird nicht lange zu warten brauchen, um zu sehen, ob ich wahr geredet habe. Die Kraft des Trostes wird ihm aus der Arbeit kommen, ehe als er es vermuten möchte, und wird ihn stark und lastfrei machen zu neuem Beginn.